Ja, hallo zusammen. Ja, heute geht es wieder um Geld. Und ich dachte, vielleicht möchte sich der eine oder andere heute Morgen mal so fühlen, wie sich ein Gewinner von 2 Millionen Euro fühlt. Oder? Ja. Jetzt am letzten Freitag gab es im Fernsehen das große Zocker-Spezial. Wer wird Millionär? Darf ich mal fragen, wer das gesehen hat? Einer? Okay, du bist jetzt leider raus. weil ich dachte, das große Zocker, Wer wird Millionär, wird, denke ich, bekannt sein. Und das große Zocker-Spezial bestand darin, dass die Summe verdoppelt wurde. Das heißt, man konnte eben nicht nur 1 Million gewinnen, sondern eben 2 Millionen. Und dementsprechend waren die Stufungen dann noch anders. Und es kam tatsächlich dazu, dass diese 2-Millionen-Euro-Frage gestellt wird. Eine Frage, 2 Millionen Euro. Und da, der Alexander Zimmer war das, der da saß auf dem Stuhl. Ich stelle euch die Frage und mich würde mal interessieren, ob der eine oder andere von euch gewusst hätte. Und wer es dann weiß, der darf sich dann gerne so fühlen. So, ich bin nicht irgendwie dafür verantwortlich. glaubt man Apollo-Astronauten, die auf dem Mond waren, so riecht Mondstaub nach A. Glasreiniger, B. Anis, D. Schießpulver oder D. Käsefüßen? Das war die Frage. Ja, ihr seid auch raus, ja, ist klar. Habt ihr es nicht gesehen? Ne? Also. So, ihr könnt euch kurz eine Meinung bilden. Soll ich mal lesen? A. Glasreiniger, B. Anis, D. Schießpulver, D. Käsefüße. Okay, vielleicht frage ich einfach mal, wer wäre für A. Glasreiniger? Das sind nur so 3, 4. Wer wäre für B. Anis? Eine. C. Schießpulver? Das ist die Mehrheit bis jetzt. Oder D. Käsefüße? Das sind... Ja, ich glaube, bei 2 Millionen Euro kannst du alles da reinschreiben, weil jeder denkt, okay, wahrscheinlich ist das Unwahrscheinlichste richtig. Richtig war... Die Mehrheit hat ja nicht immer recht, ne? Aber in dem Fall schon. Richtig war Schießpulver. Ja? Ja, so einfach könnte es sein, an 2 Millionen Euro zu kommen. Beziehungsweise er hat 750.000 Euro gewonnen, er hat die Frage dann auch nicht richtig beantwortet. Aber ist ja auch schon okay. Ja, wo stehen wir gerade mit unseren Predigten, wo stehen wir gerade als Gemeinde? Unser Jahresmotto lautet, aus der Fülle Gottes leben, in eine Kultur der Königskindschaft Gottes hineinwachsen. Und das ist ein Jahresmotto, was mich fasziniert wie kein anderes zuvor und was mich auch fasziniert wie am ersten Tag, als dieses Motto aufgekommen ist. Und ich glaube, Gott ist mächtig dabei, das merken wir immer wieder, diesem Motto, das er selbst geschenkt hat, so glaube ich, auch dazu zu stehen und etwas unsere Gemeinde da freizusetzen. Und ganz konkret sind wir da im Moment bei einem Predigtschwerpunkt, der da lautet, durch eine Kultur des Gebens in finanzielle Freiheit zu kommen und eben überhaupt finanzielle Freiheit zu erlangen. Umgang mit Geld, Umgang mit Besitz, das ist das, worum es predigtmäßig im Moment geht. Die Birgit hat das letzte Woche eröffnet, diesen Schwerpunkt. Und heute soll es weitergehen. Und was spannend ist, mein Predigttext ist genau der, den Philipp heute auf dem Herzen hatte. Ich dachte echt, er wüsste es, worum es heute geht. Er wusste es aber nicht und so hat er wunderbar diese Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Und ich lese sie jetzt einfach da weiter, wo Philipp aufgehört hat und lese dann nur noch den Rest. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lass uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen, und Rui rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist also der Predigttext, wo es jetzt heute darum gehen soll, was können wir in diesem Text darüber erfahren, lernen, herausholen, in diesem Gleichnis, wie wir mit unseren Finanzen umgehen können, sollen. Das war meine Frage, die ich mir gestellt habe. In dieser Geschichte gibt es drei handelnde Hauptpersonen. Da ist einmal der jüngere Sohn, der ältere Sohn und der Vater. Und lass uns doch etwas über diese Personen nachdenken und wie sie mit dem umgehen, was sie haben in dieser Geschichte zunächst. Fangen wir doch mal mit dem jüngeren Sohn an. Der jüngere Sohn ist wie das mit den jüngeren Söhnen häufiger schon mal der Fall ist eher der draufgängerische Typ, der abenteuerlustige Typ, der ein bisschen wilder ist. Ich dachte, ich gebe ihm einen Namen und nennen wir ihn doch einfach mal Jack. Jack passt zu ihm, denke ich. Und Jack genießt wie auch sein Bruder eine gute Erziehung bei seinem Vater und weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden. Er erlebt in seinem Vaterhaus Reichtum und Fülle. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben entschließt er sich, seine eigenen Wege zu gehen, fernab seines Vaters. Ich habe mich gefragt, warum geht er überhaupt weg, wenn es doch so gut hat zu Hause? Ich denke, er meint zu wissen, was gut für ihn ist, und er möchte sich nicht vorschreiben, was er zu tun und was er zu lassen hat und wofür er Geld ausgibt. Er wusste, dass er das Leben, das er vorhat zu führen, nicht zu Hause führen kann. Und deswegen ist er weggegangen. Das Leben, das er vorhat zu führen, hätte er zu Hause nicht führen können, nicht mit dem Segen des Vaters. Selbstbestimmung, das ist es, worum es ihm geht. Und er lässt sich sein Erbteil auszahlen und handelt fortan nach dem Motto, alles, was meines Vaters ist, ist meines Vaters. Und alles, was mein ist, das ist mein. Es kommt also zu einer Trennung. Er ist ein vermögender, reicher Mann, und die Welt steht ihm offen. Und so geht er durch diese offene Tür und wird dort auch mit offenen Armen empfangen. Und man kann sich fragen, wie geht der jüngere Sohn mit seinem Geld um? Nun ja, er ist großzügig. Das ist eine positive Charaktereigenschaft. Er gönnt sich was. Auch das ist gut, wenn man das kann. Er setzt sein Geld ein, sein Leben zu genießen. Ist auch nicht verkehrt. Das, was bezüglich seines Umgangs mit Geld gegen ihn spricht, ist sein verschwenderischer Lebensstil und dass er keine Nachhaltigkeit hat in seinem finanziellen Tun. Man wundert sich ja manchmal, wie das Menschen, die Unsummen an Geld verdient haben, zum Beispiel durch Sport, also wenn die dann irgendwann ohne Geld dastehen nach ihrer Karriere oder vielleicht sogar Schulden haben, wundert man sich manchmal, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass man mit 1 Million Euro gut angelegt sein ganzes Leben finanziell gut versorgt sein kann, wenn es keine Inflation gibt im großen Stil. So richtig verstehen kann man das eigentlich nicht. Ich denke, es gibt gute und schlechte Investitionen, lebensfördernde und lebenszerstörende. Und eine gute Investition ist eine Investition, die nachhaltigen Nutzen bringt. Und je nachhaltiger und größer der Nutzen ist, desto besser ist die Investition. Davon hat Jack offensichtlich nicht so viel verstanden, sodass er nach einiger Zeit ohne Geld dasteht und völlig verarmt ist. Als Zusammenfassung, Jack entscheidet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens, seine eigenen Wege zu gehen und lässt das, was seines Vaters ist, seines Vaters sein und nimmt sich seinen Teil. Und er führt ein selbstbestimmtes Leben, bei dem er sein Geld verschwenderisch verschleudert. Kommen wir zum älteren Sohn. Was ist der ältere Sohn für ein Typ? Auch da ist das bei den älteren Söhnen häufiger so, dass die besonneneren sind. Er ist der Angepasstere, er ist der Bravere, der Vernünftigere. Und ich dachte, ich gebe ihm auch einen Namen. Nennen wir ihn doch einfach Bruno. Ja? Ich dachte, das passt. Heißt hier einer Bruno? Nee, ne? Jack auch nicht, ne? Ich dachte, ich wollte jetzt niemanden irgendwie. Genau, Bruno. Wir brauchen noch einen Bruno in unserer Gemeinde. Er genießt natürlich dieselbe gute Erziehung und die Umgebung von Wohlstand in seinem Vaterhaus. Und ihn gelüstet nicht, von zu Hause wegzuziehen. Und er bleibt bei seinem Vater. Er ist eher der konservative Typ. Und sein Motto, mit Geld umzugehen und mit Besitz, ist: alles, was meines Vaters ist meines Vaters. Und alles, was meins ist, ist auch meines Vaters. Das ist sein Motto. Er führt ein rechtschaffenes Leben. Das ist gut. Er ist arbeitsam und fleißig. Das ist auch gut. Aber er vergisst dabei, das Leben zu genießen und sich daran zu erfreuen. Das ist nicht so gut. Auch in seinem Leben kommt es nicht zu nutzbringenden Investitionen, weil er das Geld oder das Gut, was er investieren könnte, gar nicht erst investiert, weil er meint, dass es ihm nicht zusteht. Der Vater. Der Vater in dem Gleichnis ist ein wohlhabender Mann. Ich denke, man könnte ihn so als Gutsherr bezeichnen. Hat Angestellte, also Tagelöhner, Knechte. Er legt Wert auf eine gute Erziehung und er will und hat das Beste für seine Söhne. Er ist voller Liebe für seine Kinder, er ist freisetzend, großzügig und barmherzig. Wenn wir das übertragen, das Gleichnis, so wie Philipp das ja angedeutet hat, auch schon vorhin, der Vater in dem Gleichnis steht für Gott, den Vater, und die Söhne, ja, das sind wir, die Menschen, die Gott geschaffen hat. Und wie in der Geschichte bei dem Vater, ist bei Gott Reichtum und Fülle. Und damit meine ich jetzt nicht zuerst Gold, Geld und Edelsteine, die gibt es auch im Reich Gottes. Aber ich spreche von einem Gott, der unbegrenzten Reichtum an Leben hat für einen jeden Menschen in jeglicher Beziehung. In jeglicher Beziehung. Wir sind geschaffen als Gegenüber Gottes, als Menschen, als Personen, mit denen Gott eine Liebesbeziehung führen möchte. Und wenn wir dazu Ja sagen, dann vertrauen wir ihm unser Leben an. Wenn wir zu Gott, wenn wir zu Jesus Ja sagen, dann vertrauen wir ihm unser Leben an. Das ist es. Wir haben das seinerzeit in der Teenie-Oase fein herausgearbeitet. Ich denke, ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Es war ein sehr intensiver Prozess. Aber am Ende stand dann das Ergebnis, also wir haben über die Frage nachgedacht, was unterscheidet einen Fan von einem, der mit Jesus geht, einem sogenannten Nachfolger. Also ich bin Fan des FC Bayern, aber ich vertraue diesem Verein nicht mein Leben an. Und das ist genau der Unterschied. Als Nachfolger Jesu vertraue ich ihm mein Leben an und sage damit: ich gehöre dir, mein Leben gehört dir. Du kannst mit mir machen, was du willst. Alles, was meines, ist dein. Ich bin dein. Und da ging mir ein Licht auf. Wenn wir Gott unser Leben anvertrauen und sagen: ich gehöre dir, alles, was meines, ist dein. Wisst ihr, was er dann zu uns sagt? Und das ist der Hammer. Wenn wir zu ihm sagen: alles, was meines, ist dein, dann sagt er zu uns genau das Gleiche. Dann sagt er zu uns genau das Gleiche. Dann sagt er: mein Lieber, alles, was mein ist, das ist dein. Das ist genau das, was der Vater zu dem älteren Sohn sagt. Vielleicht weiß ich nicht, ob das so rausgekommen ist. Er aber sprach zu ihm: mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Gott sagt zu denen, die zu ihm gehören, die bei ihm sind: alles, was mein ist, ist dein. Ich denke, wenn man das so hört, weiß man im ersten Moment gar nicht, in welche Richtung man denken soll. Ich finde diesen Gedanken nicht ganz leicht auszuhalten, wenn Gott zu uns sagt, zu dem, die zu ihm gehören: alles, was mein ist, ist dein. Das ist der unendliche Reichtum, in dem wir als Christen leben, wenn wir es denn tun, wenn wir es denn tun, wenn wir nicht wie Jack sagen, ich will selbst bestimmen in meinem Leben, alles was mein ist mein und soll auch mein bleiben, oder wie Bruno, alles was meines Vaters ist meines Vaters und alles was mein ist auch meines Vaters, für mich bleibt da eigentlich nichts. Daran habe ich keinen Anteil oder noch keinen Anteil. Vielleicht hat er gedacht, wenn mein Vater irgendwann tot ist, dann kann ich durchstarten. Lass uns doch erkennen, zu welch großem Erbe wir berufen sind, zu dem wir jetzt schon Zugang und Zutritt haben. Epheser 1,11. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Natürlich geht es bei diesem Erbe um überirdisch weit mehr als um Geld, aber wenn es in dieser Predigt um finanzielle Freiheit geht, dann sage ich an dieser Stelle, macht euer Portemonnaie auf, das Gott herausnehmen kann, so wie er euch führt. Aber lasst es auch auf, dass Gott hineintun kann, so wie ihr es braucht und noch darüber hinaus. Ich denke, wir haben das letzte Woche erlebt, als wir hier zusammengelegt haben für Dana, beziehungsweise nicht für Dana, ne, sondern ihr wisst vom letzten Mal. Ich denke, jeder, der gegeben hat, wird darüber keinen Mangel haben, sondern jeder, der gegeben hat, ist gesegnet. Und wenn wir, wenn das Opfer eingesammelt wird, wenn es einen Spendenaufruf gibt, wenn wir Fernsehen gucken, da gibt es einen Spendenaufruf, wir werden mit solchen Dingen konfrontiert, dann geht es nicht um, wie viel müsste ich, wie viel sollte ich. Ah, eigentlich muss ich ja. Und reichen 10 Euro? Herr, alles, was mein ist, ist dein. Was soll ich geben? Wie viel soll ich geben? Sag's mir, zeig's mir, leg's mir aufs Herz. Es gehört dir. Und vom Zehnten brauche ich an dieser Stelle gar nicht zu reden, denn der Zehnte ist einzig und allein der erste Ausdruck für diese Haltung, alles, was mein ist, ist dein. Wenn wir den Zehnten nicht geben, dann haben wir entweder diese Haltung nicht oder einen Mangel an Erkenntnis. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist eigentlich einfach nur ein Ausdruck dessen. Und wenn wir etwas brauchen zum Leben oder für eine Anschaffung oder für ein Projekt oder irgendeinen Mangel, den wir haben, als Einzelperson oder als Gemeinde, können wir damit zu Gott gehen und sagen, Gott, alles, was dein ist, ist mein und ich brauche für dieses oder jenes dies oder das. Und das ist weniger eine unterwürfige Bitte als wie Geld abheben vom Konto. Ich denke, wir können damit ganz natürlich umgehen, weil Gott uns eh nur das geben wird, was gut für uns ist, zum einen, und weil er auch nicht unsere Selbstsucht erfüllen wird, zum anderen. Das wird er nicht tun. Aber unsere Herzenswünsche, die schon. Halleluja. Und ich möchte jetzt in einem zweiten Abschnitt der Predigt etwas näher darauf eingehen, wie wir in diesem Reichtum leben können. Wenn Gott sagt, alles ist mein, alles was mein ist, das ist dein. Wie können wir das überhaupt fassen? Wie können wir uns dem nähern? Wie können wir damit leben? Mit so einem Reichtum. So wie es in Kolosser 2,9 heißt, denn in ihm, gemeint ist Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Und ich möchte jetzt noch auf eine andere Personengruppe eingehen, die auch in diesem Text erwähnt wird. Das habe ich aber nicht vorgelesen. Wo sind sie? Genau, der jüngere Sohn an seinem Tiefpunkt war, in sich geht und dann entschließt er sich und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Genau, und um diese Tagelöhner soll es jetzt gehen. Das waren keine Knechte, also keine Sklaven, sondern ein Tagelöhner war ein Angestellter, ein Zeitarbeiter, ein Arbeitnehmer, der für eine bestimmte Zeit, vielleicht auch nur eben für einen Tag, gemietet wurde. Und was auch noch interessant ist, die Tagelöhner, die gehörten eben nicht mit zur Familie, wogegen die Knechte in Israel zur Familie gehörten. So, komme gleich auf diese Tagelöhner zurück. Als Jack sein Erbteil vom Vater fordert und sich damit entscheidet, seine eigenen Wege zu gehen, schneidet er sich selbst ab von der sicheren Versorgung, die er zu Hause bei seinem Vater hatte. Birgit hat das letzte Woche so schön ausgeführt. Wenn sie ihren Urlaub auf unbestimmte Zeit verlängert hätte, wenn sie von ihrem Ersparten gelebt hätte, vielleicht hätte sie uns ja auch eine Karte geschickt noch, ja, super hier. Dann wäre ihr wahrscheinlich der Geldhahn irgendwann zugedreht worden, so hast du dich ausgedrückt. Warum? Weil das nicht das Leben ist, das Gott für uns hat. Und im ersten Moment könnte man denken, schade. Aber auch nur im ersten Moment. Ich hatte vor kurzem bei einer Begrüßung erwähnt, dass wir im Urlaub so einen Wellenreitkurs gemacht haben. Wisst ihr, was Surflehrer und Skilehrer und Tennislehrer klischeehaft gemeinsam haben? Ja, genau. Sind immer braun gebrannt, das ist das Erste. Sehen gut aus und sind immer richtig gut drauf, also richtig. Und meistens blond, zumindest die Surflehrer. Und so dachte ich, wie wäre das denn hier in Frankreich auf dieser märchenhaften sogenannten weißen Insel, Surflehrer? Und dann dachte ich, nee, das wäre mir zu langweilig, obwohl das sicher ein attraktiver Beruf ist. Also es ist sicher toll, aber mir wäre das definitiv zu langweilig. Das Leben eines Fußballprofis ist aus meiner Sicht auch unheimlich attraktiv. Ein sagenhaftes Leben, so wie ich mir das vorstelle, vielleicht stelle ich es mir auch falsch vor, aber so, ich stelle es mir sagenhaft vor. Aber es ist nicht mein Leben. Das wird wohl nichts mehr. Gott hat ein anderes sagenhaftes Leben für mich. Ich will das aufregende, abenteuerliche Leben führen, das Gott für mich hat. Und da hat er für jeden ein anderes. Das aufregende Leben, zu dem sich Jack aufgemacht hat, das aufregende Leben, was wir meinen, für uns selber zu haben, das führt uns in die Sackgasse. Und zwar deswegen, weil es nicht supported ist. Es wird nicht unterstützt von dem, der das Leben ist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir das Leben. Wenn wir ihn nicht haben, dann haben wir das Leben nicht. Das ist die Bibel ganz einfach. Und irgendwann stand er dann ohne Geld da. Und was tun in einer solchen Situation? Ich denke, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder klauen, arbeiten oder jemanden um Geld bitten. Und ich denke, Jack war zu gut erzogen, um zu klauen. Das gehörte nicht zu seinem Repertoire. Und deswegen entscheidet er sich fürs Arbeiten und fürs Bitten, nämlich um Arbeit bei seinem Vater. Denn das tut er ja. Und das ist jetzt auch ganz interessant. Der Sohn bittet den Vater nicht, als er zurückkommt, dass er wieder in die Familie aufgenommen wird, sondern er bittet ihn darum, das habe ich gerade vorgelesen, als Tagelöhner bei ihm bleiben zu dürfen. Also als Angestellter. Als jemand, der außerhalb der Familie ist und trotzdem dann da sein Auskommen irgendwie hat und Essen hat und so. Und dann erlebt er eben, dass er die Fülle, zu der er ausgezogen war, sie zu finden, dass er sie zu Hause bei seinem Vater hat. Und ja, offensichtlich hat er das nicht gewusst, offensichtlich hat er das nicht erlebt. Oder er hat sich täuschen lassen. Was unterscheidet den Tagelöhner vom Sohn? Der Tagelöhner muss auf seinen Lohn warten, der ihm zu bestimmter Zeit gegeben wird, zugewiesen wird. Der übrigens das Doppelte von dem betrug, was zum Lebensunterhalt eines Sklaven aufzuwenden war. Also waren jetzt keine Reichtümer, die der da bekommen hat. Der Sohn, der kann nehmen, weil wie es dem Vater gehört, so gehört es auch ihm. Der Tagelöhner erhält eben nur dieses kärglich begrenzte Einkommen. Der Sohn kann aus dem Vollen schöpfen. Der Tagelöhner erhält sein Geld streng nach Leistung. Keine Leistung, kein Geld. Der Sohn ist versorgt, unabhängig von seiner Leistung. Wenn ich eine Arbeitsstelle habe oder eine Arbeit leiste und dort nach Leistung in begrenztem Umfang bezahlt werde, dann sehe ich das nicht als begrenzenden Faktor in meinem Leben. Dann sehe ich das eben als anders. Dann sehe ich das als Teil von Gottes Versorgung und nicht als begrenzenden Faktor in meinem Leben. Ich sage den Satz nochmal, weil er überschlägt sich so zweimal. Wenn ich eine Arbeit leiste, wenn ich eine Arbeit habe oder eine Arbeit leiste und dort nach Leistung in begrenztem Umfang bezahlt werde, dann sehe ich das als einen Teil von Gottes Versorgung und nicht als begrenzenden Faktor in meinem Leben. Meine Versorgung wird nicht durch meine Leistung bestimmt, sondern durch meinen Stand. Und Gott hat uns eingesetzt, seine Söhne und Töchter zu sein. Eben genau die, die sich dafür entschieden haben, mit ihm zu leben und es auch tun. So heißt es in Epheser 1, das ist ein super Abschnitt zu dem Thema, aber auch Galater 4, 7 heißt es, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Auch die beiden Söhne des Vaters, Jack und Bruno, waren Kinder und damit Erben. Und auch zu Lebzeiten des Vaters hatten die Söhne Zugriff auf die Fülle des Vaters. Das war genau das Ding, was Bruno nicht verstanden hat. Wir können Söhne und Töchter Gottes sein und doch wie Tagelöhner leben, weil wir nicht wissen, was uns zusteht und wer wir in Christus sind. Moment. Steht uns denn was zu bei Gott? Haben wir denn bei Gott auf irgendetwas einen Anspruch? Ich denke schon. Wie sieht das aus? Wenn mein Sohn oder meine Tochter, haben die das Recht darauf, mit 10 Jahren ein eigenes Handy zu bekommen? Haben die das Recht? Können die das von mir oder von uns fordern? Nein, woher auch? Wie sieht das aus, wenn ich meinen Sohn zur Seite nehme und sage, mein Lieber, ich verspreche dir, wenn du 10 Jahre alt wirst, dann bekommst du von mir ein eigenes Handy. Wie sieht das dann aus, wenn mein Sohn an seinem 10. Geburtstag zu mir kommt und sagt und nach dem Handy fragt, das ich ihm versprochen habe? Kann er es fordern? Hat er das Recht dazu? Ich denke ja. Ich denke ja. Bin mir sogar sicher. Ein guter Vater fühlt sich verpflichtet, sein Versprechen zu halten. Aus diesem Grund sind wir Eltern oft vorsichtig, etwas zu versprechen. Wenn, dann würden wir das eher etwas umschreiben. Mal sehen, wenn die Zeit noch reicht oder was auch immer. Und wenn wir das tun, dann machen wir das doch meist bewusst und absichtlich. Wenn das Kind, und das ist jetzt auch noch wichtig, nicht auf das Versprechen zurückkommt, das ich ihm gegeben habe, dann fühle ich mich als Vater nicht unbedingt verpflichtet, dieses Versprechen einzulösen, obwohl es immer noch gilt. Ein Versprechen ist so wie ein Geschenkgutschein. Und wenn in dieser Gutschein nicht eingelöst wird, dann kommt es nicht zur Geschenkausgabe. Noch bevor du geboren wurdest, hat Gott dir so viele Versprechen mit auf den Weg gegeben, dass sie wegen ihrer Menge schwer zu zählen sind. Und wenn wir damit zu Gott kommen, mit diesen Versprechen und mit ihm darüber ins Gespräch kommen, die er uns gegeben hat, dann sind wir damit hochwillkommen, denn er hat uns diese Versprechen nicht gegeben, damit er irgendwie da drumherum kommt, sie einzulösen, sondern er hat uns diese Versprechen gegeben, uns damit zu beschenken und dass wir uns an diesen Versprechen selber schon erfreuen. Sie dienen uns oder sie sind gegeben zur Orientierung und zur Freude und eben auch darauf, dass wir mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Das ist ein Teil des Beziehungsreichtums, den wir mit Gott haben dürfen. Das ist ein Teil auch einer Vater-Sohn-Beziehung. Sagen, du hast aber gesagt, wir machen das so und so. Ja, da musst du gucken. Oder du hast das versprochen. Das ist ein Teil der Beziehung, die wir mit Gott haben. Warum gibt man überhaupt ein Versprechen? Man gibt ein Versprechen deswegen, damit der andere sich möglichst sicher darauf verlassen kann, dass er das bekommt oder dass das geschieht, was man versprochen hat. Das Versprechen ist die verbindlichste Zusage, die ich überhaupt geben kann. Außer vielleicht schwören, aber das ist nicht so positiv besetzt. Nehmen wir doch mal ein Beispiel, vielen Hunderten, die in diesem wunderbaren Buch stehen. In der Bibel, Psalm 37, die Verse 25 und 26, da heißt es, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne und sein Geschlecht wird zum Segen sein. Wenn du dich als Christ nach einem barmherzigen Lebensstil sehnst, bei dem du in der Lage bist zu geben, durchaus auch finanziell, dann komm doch mal mit Gott über diese Bibelstelle ins Gespräch. Das ist sein Geschenkgutschein für dich. Das ist seine Zusage an dich. Er lädt dich ein Segen zu sein. Er lädt dich ein, barmherzig zu sein. Wir können das doch nicht aus eigener Kraft. Er lädt uns ein, dass er uns etwas abgibt von seiner Barmherzigkeit, von seiner barmherzigen Liebe. Und er lädt uns ein, mehr als genug zu haben, sodass wir geben können. Wir dürfen darauf zurückkommen und Gott bitten, dass er sein Versprechen, das er uns gibt, das er dir gegeben hat, in deinem Leben erfüllt. Wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Wie komme ich überhaupt darauf, dass dieses Versprechen, was da steht, was der Psalmist, David, denke ich mal, betet, wie komme ich überhaupt darauf, dass das dir gilt, dass das mir gilt? In 2. Korinther 2,20 heißt es, denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, gemeint ist Christus, das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Und welche Verheißung Gott auch immer gibt in der Bibel und wem auch immer, in Christus gilt sie genau dir. In Christus gilt sie genau mir. Und in Christus zu sein bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein, wie die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Mit Christus verbunden zu sein bedeutet, in einer lebendigen Beziehung mit ihm zu leben. Und die Frage, auf die diese Predigt hinausläuft, die stelle ich jetzt. Willst du als Tagelöhner leben oder als Sohn oder als Tochter? Also Sohn oder Tochter. Willst du als Tagelöhner leben, der sein Auskommen hat? Ja, aber der doch wenig Rechte hat, wenig Spielraum, der keinen wirklichen Gestaltungsspielraum hat? Oder willst du als Sohn bzw. Tochter leben und diese Welt verändern aus der Fülle des Vaters heraus, aus all dem, was unser himmlischer Vater für uns bereithält? Anders könnte ich fragen, willst du begrenzt oder unbegrenzt leben? Was soll der Quatsch, unbegrenzt leben? Wir sind begrenzt und wir erleben viele, unser Leben ist begrenzt und wir erleben viele Begrenzungen, aber Gott ist ja nicht begrenzt. Gott ist ja nicht begrenzt und in dem Moment, wo ich sage, mein Leben gehört dir, alles was meines ist dein, hat er unbegrenzte Möglichkeiten, aus diesem meinem Leben etwas Herrliches zu machen. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten und in diesem Sinne sind wir dann nicht mehr begrenzt. In dem Moment, wo wir uns entscheiden, Gott zu gehören, verlassen wir diese Begrenzung und überlassen es dem, der unbegrenzt ist und der mit diesem Leben kann machen, was er will. Ja, und ich möchte ganz konkret einladen. Ich denke, das ist ein aufregendes, abenteuerliches Leben, so zu leben. Voller Herausforderungen. Und wenn du so leben möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt da, wo du bist, Gott das zu sagen. Alles, was mein ist, ist dein. Ich will aus deiner Fülle und zu deiner Ehre leben.